Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hello. Ja, was soll ich sagen? Es sind nicht 14 Tage um, es sind 3 Wochen um. Und vielleicht hört ihr es immer noch an meiner Stimme. Mich hat's total zerschossen. Also wer uns auf Instagram und TikTok folgt, weiß schon seit letzter Woche, dass die Folge nicht rauskam, weil ich einfach keine Chance hatte, irgendetwas aufzuzeichnen. Es wurde diese Woche aber nicht besser, sondern Heiligabend kam dann noch Fieber dazu. Und jetzt bin ich gerade so weit, dass ich denke, okay, es muss jetzt sein, bevor ihr denkt, es gibt uns nicht mehr oder es ist sonst irgendetwas passiert. Tada! Jetzt bin aber nur ich hier, weil Nadja in ihrem wohlverdienten Winterurlaub ist. In der Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen Schnee findet in Schweden. Das kann sie uns dann erzählen, wenn sie wieder zurück ist. Und genau, deswegen müsst ihr jetzt diese Woche dann mit mir Vorlieb nehmen. Dadurch verschiebt sich alles ein bisschen. Genau, ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Feedback, was wir bekommen haben. Und zwar zu unserer 50. Folge. Colin hat da nämlich zum Beispiel geschrieben, weil wir ja gefragt hatten, wie das ist mit so lang, unendlich, gefühlt unendlich langen Flügen. Und Colin schrieb dann, dass er oder sie 2022 kurzfristig nach Australien geflogen ist und bezahlbar eben nur noch der Flug mit United war, über San Francisco nach Sydney. 12 Stunden in der Economy Class nach San Francisco, dann 2 Stunden Stop am Boden und dann nochmal weitere 14 Stunden in der Eco von San Francisco nach Sydney. Puh, ja, also alle Achtung, das nenne ich mal Respekt. Thomas S. hat uns geschrieben, dass das eine echt coole Folge war, die wir bitte gerne öfter machen können. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin, dass wir zwischendurch jetzt immer mal so solche Folgen bringen, die einfach das Ganze mal ein bisschen auflockern und ja. Und Jasmin schrieb, Dankeschön und sie freut sich sehr auf neue Folgen. Ja, dann wurde nach einem Durchfall-DNA-Test gefragt. Das finde ich sehr plausibel. Sollte man sich vielleicht mal beim nächsten Mal drüber Gedanken machen. Und Roman hat noch angemerkt in der Folge Panik über Hawaii, dass ich mich da vertan habe. Und zwar, dass ich südöstlich gesagt hätte. Und natürlich liegt Hawaii südwestlich von den USA. Also, um Gottes Willen. Genau. Und was mir noch ganz wichtig ist, ist, ich kann, wenn ihr etwas bei Spotify kommentiert, ich kann immer nur einmal antworten. Wenn ihr dann nochmal, also ihr könnt mir dann nochmal auf meine Antwort antworten, aber ich kann euch dann nicht mehr antworten. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin dann irgendwie böse oder fand das doof oder will nicht antworten. Ich kann tatsächlich nur einmal antworten. So, und bevor wir jetzt aber gleich reinstarten, hoffe ich natürlich, dass ihr zauberhafte Weihnachten hattet und wirklich ein paar schöne und besinnliche Stunden mit euren Liebsten, eurer Familie, euren Freunden, also allen Herzensmenschen, die ihr so habt. Genau. Und eine Sache habe ich noch, die ist mir ganz wichtig. Also diese Folge läuft ja jetzt außerhalb der Regel. Theoretisch würde ja jetzt erst nächste Woche die neue Folge kommen. Und dann ist es nämlich so, also wäre jetzt regulär die neue Folge am 3. draußen. Das schaffen wir nicht, weil wir ja jetzt heute, also weil ich ja jetzt heute diese Folge rausbringe. Es ist ein bisschen verwirrend. Danach ziehe ich um. Ich kann euch nicht versprechen, ob wir es am 10. schaffen. Vielleicht machen wir jetzt auch eine kurze Umzugspause, Winter-Weihnachts-Umzugspause und kommen tatsächlich mit der neuen Folge dann am 17.01. wieder zurück. Genau, weil, wie gesagt, ich ziehe um. Nadja ist jetzt noch in ihrem Winterurlaub. Es ist alles ein bisschen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr uns trotzdem treu bleibt und uns dann auch wirklich weiterhört. Und dann, ab dann sind wir auch wieder regelmäßig alle 14 Tage für euch am Start. Versprochen. Komme, was da wolle. So viel dazu. Und ja, wie schon gesagt, Nadja ist nicht da. Das heißt, wir müssen die Folge irgendwie alleine heute über die Bühne bringen. Es geht heute um Aeroflot Flug 821. Und in der letzten Episode waren wir ja im Jahr 2010. Heute geht es nochmal 2 Jahre weiter zurück, nämlich zum 14. September 2008. Durchgeführt wurde der Flug von einem Tochterunternehmen, nämlich der Aeroflot Nord. Und Aeroflot selbst ist eine russische Airline, wenn nicht sogar die russische Airline. Gegründet 1932, hat sie ihren Hauptsitz in Moskau und ihr Drehkreuz ist der Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Während der bestehenden Sowjetunion gehörte Aeroflot zu den weltweit größten Airlines. Und das änderte sich mit dem Zerfall im Jahr 1991. Nachdem die Sowjetunion in 15 unabhängige Staaten aufgeteilt wurde, war es 1992 auch bei der Aeroflot soweit. Über 400 regionale Fluggesellschaften sind daraus hervorgegangen. Und die Aeroflot selbst gibt es noch heute. Stand Juni 2025 hat sie insgesamt 171 Flugzeuge. Aeroflot Nord, über die wir heute sprechen, ist eine kleine Airline. Wurde im Jahr 2009 in Nordavia umbenannt und fliegt seit 2019 unter dem Namen Smartavia. Falls sich jetzt jemand wundert, warum man diese Airline hier nicht sieht oder sie einem so gar nicht bekannt vorkommt, liegt es wahrscheinlich daran, dass sie im April 2022 auf die EU-Flugsicherheitsliste oder auch Schwarze Liste genannt gesetzt wurde. Bedeutet, sie dürfen innerhalb der EU gar nicht fliegen. Ihren Hauptsitz hat das Unternehmen in Arschangalensk, die Basis am Flughafen Talagi. Aber jetzt zurück zum Spätsommer im Jahr 2008. Geplant war der Flug vom Flughafen Moskau-Scheremetjewo zum Flughafen Perm. Perm liegt im Uralvorland, hat Stand 2010 knapp 992.000 Einwohner und befindet sich rund 1150 Kilometer nordöstlich vom Ausgangsflughafen in Moskau. Das Flugzeug, eine Boeing 757-505, wird von 2 Piloten geflogen und kann bis zu 132 Passagiere transportieren. Sie ist 31,1 Meter lang bei einer Spannweite von 28,9 Metern. Voll beladen hat sie immer noch eine Reichweite von 4.444 Kilometern. Und das Flugzeug vom heutigen Tag hatte das Kennzeichen Victor Papa Strich Bravo Kilo Oscar. Sein Erstflug fand am 22. August 1992 statt und seitdem hatte das Flugzeug 35.104 Start- und Landezyklen hinter sich gebracht bei 44.533 Flugstunden. Die Aeroflot Nord hatte das Flugzeug geleast von Pine Watch Limited. Kommen wir jetzt aber endlich zu dem verhängnisvollen Sonntag im Jahr 2008. Im Cockpit befindet sich Kapitän Rodion Michailowitsch Medvedev, 34 Jahre alt. Er kommt auf über 3.900 Flugstunden, 1.190 davon im Cockpit der 737 und davon wiederum 477 als Kapitän. Doch er war nicht nur hier Kapitän, sondern er flog auch die Antonov II sowie die Tupolev 134. Sein erster Offizier und unser heutiger Pilot Flying war der 43-jährige Rustem Rafailowitsch Alaberdin. Er kann auf über 8.900 Flugstunden zurückblicken. 236 gesammelt im Cockpit der 737, den Rest wie auch der Kapitän an Bord der Antonov II und der Tupolev 134. In dieser Nacht befinden sich 82 Passagiere an Bord, die von 4 Flugbegleiterinnen betreut und umsorgt werden. Unter den Passagieren befinden sich auch Profisportler sowie ein Generaloberst, der als Berater für den russischen Präsidenten arbeitet. Es ist 1:12 Uhr Ortszeit, als Flug SU-821 am Flughafen Moskau-Scheremetjewo in den bewölkten Nachthimmel abhebt. Der Flug verläuft ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. zumindest bis kurz vor dem Landen. Geplant ist der Anflug aus westlicher Richtung mit einer Rechtskurve, die sie dann auf Landebahn 2-1 bringt. Beim Funkkontakt mit dem Lotsen erfahren sie jedoch, dass sich die Anflugroute ändert, denn am Flughafen Perm wartet LH3209. Ein Airbus A319 der Lufthansa wartet dort auf ihren Start. Den Piloten scheint dies nicht zu gefallen und sie fragen noch einmal nach, aber es hilft alles nichts. Während dem Warten auf die Landefreigabe holen sie sich noch die Wetterdaten ein. Und dann meldet sich auch schon wieder der für sie zuständige Lotse. Sie haben die Freigabe, nach rechts zu drehen und auf 6800 Fuß zu sinken. Dann fragt der Kapitän noch einmal, auf welcher Höhe sie die Kurve beenden sollen. Sie müssen sich konzentrieren, denn während des Fluges liefen die Triebwerke auf verschiedenen Leistungen und sie mussten die ganze Zeit gegensteuern. Warum das so ist, dazu komme ich später nochmal. First Officer Alaberdin steuert nach rechts, denn ihm fällt am künstlichen Horizont auf, dass die Boeing nach links zieht. Zeitgleich bemerkt der Lotse auf seinem Radar, dass Flug SU-821 steigt, anstatt zu sinken. Er fragt nach, doch sie bestätigen es. Zeit für First Officer Alaberdin, die Nase der Maschine nach unten zu steuern. Doch es ist zu spät. Sie haben die Anfluglinie verpasst. Der Grund, warum der Lotse sie anweist, durchzustarten und das Ganze nach einer Schleife noch einmal zu versuchen. Doch egal wie oft und wie deutlich er ihnen das mitteilt, erst fliegen sie weiter geradeaus, dann nach links anstatt nach rechts und dann erkennt er nur noch, dass die Maschine auf die Erde zurast. Der Lotse blickt erschrocken von seinem Radar hoch und erkennt einen riesigen Feuerball in der Ferne. Aeroflot Nord 821 ist nur ca. 11 Kilometer vom Flughafen Perm auf den Gleisen der Transsibirischen Eisenbahn zerschellt. Alle 88 Menschen an Bord sind tot. Nach Sonnenaufgang zeigt sich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Ein Flugzeug ist nicht mehr zu erkennen. Das MAK, also das Zwischenstaatliche Luftfahrtkomitee, beginnt mit den Ermittlungen. Sie finden weder Brandspuren an den Bäumen und auch Trümmer nur an einer Stelle. Also bedeutet dies, ein Brand während des Fluges kann vorher schon ausgeschlossen werden, genauso wie ein Zerbrechen in der Luft. Das sind die ersten Aussagen, die Sie anhand von den Fotos der Unglücksstelle treffen können. Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, zumindest wäre das die Erklärung, warum kaum noch etwas von der 737 zu erkennen ist. Auch Ermittler der NTSB, also der National Transportation Safety Board, sind mittlerweile in Perm eingetroffen. Sie werden die russischen Ermittler unterstützen. Was war der Grund für den Kontrollverlust? Eventuell das Wetter? Sie lassen sich die Wetteraufzeichnung bringen. Sicht ungefähr 10 Kilometer, leichte Bewölkung, leichter Regen und kaum Wind. Also nichts Außergewöhnliches. Nun sind auch die Flugdatenschreiber geborgen. Doch sie sind so stark beschädigt, dass sie nach Frankreich in ein Speziallabor geschickt werden müssen. In der Hoffnung, dass man dort noch Daten auswerten kann. Da dies Wochen dauern kann, starten sie jetzt mit der Befragung des Lotsen. Anhand von Ausdrucken der Radarbilder kann er den ermittelnden Beamten ganz genau erklären, was er beobachtet hat. Zum Beispiel, dass die Maschine gestiegen ist, anstatt zu sinken. Dass sie die Anfluglinie verpasst haben und deshalb einen neuen Versuch beginnen sollten. Und dass sie den Anflug unbedingt fortsetzen wollten, aber der Lotse dies verneinte, wie wir am Anfang eben schon gehört haben. Weiter wies er sie wieder an, abzudrehen und das Ganze dreimal. Das alleine finden die Ermittler schon komisch. Findet der Lotse auch, und äußert den Beamten gegenüber den Verdacht, der sie aufhorchen lässt, nämlich, dass er das Gefühl hatte, dass die beiden im Cockpit etwas verwirrt waren. Weiter berichtet er, dass er sogar explizit nochmal nachhakte, ob im Cockpit alles in Ordnung sei, Aber auch das bestätigten die Piloten. Und das war dann auch der letzte Funkkontakt mit Aeroflot Nord Flug 821. Im Moment versteht noch niemand, was da jetzt genau passiert ist, und da die Flugdatenschreiber immer noch nicht ausgewertet sind, gehen die Ermittler jetzt über und schauen sich die Wartungsunterlagen an. Diese bekommen sie von der Inspektionsfirma, die die Boeing 737 regelmäßig unter die Lupe nahm. Lag es eventuell am Steuerruder? Denn damit gab es bei der Baureihe der 737 früher schon Probleme. Doch in dem Flugzeug, das bei dem Absturz zerschellte, war schon eine neue und verbesserte Leistungssteuereinheit für das Seitenruder verbaut worden. Dadurch schließen die Beamten das als Grund für den Absturz erst einmal aus. Was aber als nächstes direkt ins Auge fällt, ist, dass es einen Eintrag in den Wartungsbüchern gibt, dass die Maschine seit 2 Monaten mit ungleicher Triebwerksleistung flog. Bedeutet, rechts kam 20% mehr Leistung an als links, ein sogenannter asymmetrischer Schub. Um das auszugleichen, müssen die Piloten bzw. der Pilot Flying die Schubhebel versetzt eingestellt haben. Durch Zufall haben frühere Piloten sogar Fotos davon gemacht, wie stark versetzt die Schubhebel positioniert sein mussten. So können die ermittelnden Beamten ein besseres Bild der Lage bekommen. Doch die Piloten galten als erfahren und anhand der Unterlagen ist zu erkennen, dass sie eben auch davon wussten. Aber waren sie wirklich so erfahren? Zeit, sich die Laufbahn der beiden anzusehen. Und hier beginnen wir bei Kapitän Medvedev. Seine Flugstunden sind schon eine ganze Menge. Doch dann sehen die Beamten, dass er 2 Drittel davon auf der Tupolev 134 gesammelt hat. Wer sich jetzt wundert, warum ich da so einen komischen Unterton drin habe, man kann dieses Flugzeug nicht mit einer Boeing vergleichen. Die Tupolev 134 wird mit insgesamt 2 Piloten im Cockpit geflogen. Also 2 Piloten, ein Techniker und ein Navigator. Und nicht nur das, auch das Flugzeug verhält sich anders, weil die Triebwerke ganz anders verbaut sind. Bei der Boeing 737 hat man jeweils ein Triebwerk unter jedem Flügel. Bei der Tupolev 134 sind sie links und rechts am Heck verbaut. Das macht das Flugverhalten ganz anders, vor allem in Bezug auf den asymmetrischen Schub. Deshalb schauen Sie sich jetzt die Schulungsunterlagen aus Denver an. Dort hat Kapitän Medvedev die ganzen Schulungsstunden geleistet. Doch hier zeigt sich, als die Dokumente dann endlich ankamen, dass sie eben auch fast nichts zeigen. Denn viele Unterlagen sind einfach verschwunden oder zumindest nicht mehr aufzufinden. Doch warum ist das so? Was ist bei seiner Ausbildung gewesen? Keine Sorge, er hatte eine Ausbildung. Aber zum Beispiel waren seine Englischkenntnisse gerade einmal ausreichend. Und das wiederum wirft die Frage auf, was er von den Aus- und Fortbildungen überhaupt verstanden hat. Und ich meine, wir müssen jetzt mal ehrlich sagen, im Flugverkehr läuft ja alles übers Englische. Also das fängt bei Checklisten an und hört irgendwie bei der Beschreibung im Cockpit auf. Des Weiteren zeigt sich, dass der Kapitän die Prüfung für die Boeing 737 im September 2006 abgeschlossen hat. Danach, und zwar bis Januar 2007, flog er aber wieder nur Maschinen vom Typ Tupolev. Klar kann man jetzt sagen, dass es nur 4 Monate waren. Aber wenn man das Ganze vorher erst frisch gelernt hat, vergisst man bestimmt auch einiges. Vor allem, weil westliche Flugzeuge wie Boeing oder Airbus, bei denen ist das so, dass die Horizontlinie fest ist und sich ein kleines Miniaturflugzeugsymbol relativ eben zu dieser Linie bewegt. Und diese Darstellung entspricht der Perspektive des Piloten, der aus dem Cockpit auf den tatsächlichen Horizont blickt. Russische Flugzeuge, wie zum Beispiel die Tupolev oder auch die Antonov, da bewegt sich das ganze Horizontbild hinter einem feststehenden Mini-Flugzeugsymbol. Also es ist genau andersrum. Denn wenn das Flugzeug zum Beispiel eine Kurve nach links fliegt, kippt das Horizontbild nach rechts. Das sind die kleinen, aber feinen Unterschiede. Die Flugstunden zeigen, dass Co-Pilot à la Berdin mehr Flugerfahrung hatte. Doch bedeutet dies im Umkehrschluss, dass er es besser konnte? Auch er flog eigentlich viel öfter die Antonov II. Eine alte Doppeldeckermaschine mit einem Propeller. Also auch überhaupt nicht vergleichbar mit einem Jet. Anhand der Unterlagen von ihm zeigt sich, dass er im Simulator bei Flügen mit asymmetrischem Schub es nicht schaffte, diesen auszugleichen. Der Kapitän war schon, na, ich sag mal, ungeeignet anhand der Daten, die wir jetzt herausbekommen haben. Aber bei dem First Officer war es eben noch schlimmer. Und zusammen hätten sie auf gar keinen Fall fliegen dürfen. Doch ist das der tatsächliche Grund für den Absturz? Frankreich meldet sich. Die Datenschreiber sind ausgewertet. Vielleicht kommt jetzt endlich Licht ins Dunkle. Es zeigt sich, dass die automatische Schubregelung an war. Sie müssen dies also schon mal nicht manuell ausgleichen. Alles sieht ganz normal aus, bis die Ermittler zu den letzten 3 Minuten kommen. Die Boeing 737 sinkt planmäßig auf 6.800 Fuß. Zu diesem Zeitpunkt läuft das rechte Triebwerk auf 61% Leistung, das linke auf 40%. Dadurch schiebt sich die Maschine nach links und bei diesem Leistungsunterschied kann auch die automatische Schubregelung nichts mehr ausrichten und schaltet sich ab. Ab diesem Moment müssen Sie den asymmetrischen Schub manuell ausgleichen. Doch das war eben genau das, was Sie nicht konnten. Und durch das fehlerhafte Gegensteuern des First Officer schaltet sich dann auch noch der Autopilot aus. Er drückt den Schubhebel erst nach rechts, dann nach vorne, verstellt dann auch noch die Trimmung des Höhenruders. Dadurch dreht Flug 821 jetzt nach links und steigt, anstatt zu sinken und nach rechts zu drehen. Und das ganze 25 Sekunden lang, als würden sie es nicht mal merken. Das war der Beginn, langsam eine Fassrolle einzuleiten, aus der sie nicht mehr herauskamen. Doch der Stimmrekorder zeigt vielleicht noch mehr. Das Erste, was ihnen auffällt und komisch vorkommt, ist, dass der First Officer die Klappenstellung 2-mal wiederholen muss, bevor Kapitän Medvedev reagiert. Aber auch als er reagiert, tut er nichts. Er sagt dem First Officer auch noch, dass er das selbst machen soll. Doch First Officer à la Berdin merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, kann es aber nicht einordnen und will, dass der Kapitän das Steuer übernimmt. Doch dieser versteht anscheinend gar nicht, was à la Berdin von ihm will und sagt ihm, dass er das auch nicht kann. Und trotzdem greift er dann das Steuerhorn und dreht zur falschen Seite. Aus dem Grund wahrscheinlich mit dem künstlichen Horizont, den ich vorhin schon erwähnt habe. Es scheint, als hätte er in diesem Moment keine Ahnung, in welcher Fluglage er sich befinden würde und dann einfach die künstlichen Horizonte verwechselt hat. So wurde der Querneigungswinkel, auch Bank Angle genannt, so groß, dass sie keine Chance hatten. Und damit ist das Rätsel auch dann jetzt so gut wie gelöst. Bis auf die letzte Frage. Warum übernahm der Kapitän nicht sofort das Steuer? Und man hatte bei den Aufnahmen des Stimmrekorders ja schon fast das Gefühl von Arbeitsverweigerung. Also von dem, nein, ich kann das auch nicht und ich will das nicht übernehmen. Die ermittelnden Beamten lassen eine Analyse der Stimmen durchführen. Und hier zeigt sich, dass beim Kapitän der Stresspegel den ganzen Flug über sehr hoch war. Beim First Officer stieg der Stress erst kurz vor dem Landeanflug. Doch warum? Und hier kommt wieder Kommissar Zufall dazu. Denn die Ermittler erfahren von einer SMS. Geschrieben von einer Passagierin an Bord von Aeroflot Nord 821. Darin schreibt die Passagierin, dass sie das Gefühl hätte, als sei der Kapitän betrunken. Und die Obduktion ergibt tatsächlich das Ergebnis, dass Alkohol im Spiel war. Es konnte definitiv in seinem Muskelgewebe nachgewiesen werden. Gleichzeitig steht aber auch fest, dass er sich vorher nicht an seine Ruhezeiten gehalten haben konnte, aufgrund seines Flugplans. Und genau dieser Flugplan entsprach überhaupt nicht den nationalen und internationalen Vorschriften. Anhand des Gutachtens kam nachher dann raus, dass es etwa 0,5 Promille oder 1,1 Promille waren. Das konnte ich noch nicht so ganz herausfinden. Also in einem Bericht steht 0,5 Promille, in dem anderen steht 1,1 Promille, was nachgewiesen wurde. Deswegen nagelt mich da drauf nicht fest. Irgendetwas war's. Und am 10. Februar 2009 wurde der Abschlussbericht zu dem Unfall veröffentlicht. Und hier steht unter anderem: Die unmittelbare Unfallursache war der Verlust der räumlichen Orientierung durch die Besatzung, insbesondere durch den Kapitän, der das Flugzeug während der Landephase steuerte. Die Maschine geriet in eine Linkskurve, überschlug sich und stürzte rapide ab. Der Verlust der räumlichen Orientierung ereignete sich nachts im Wolkenflug bei ausgeschaltetem Autopiloten und automatischer Schubregelung. Mangelhaftes Crew Resource Management und unzureichende Schulung im Umgang mit den westlichen Fluglageanzeigern trug zudem zum Unfall bei. Unzureichende Praktiken von Aeroflot Nord bei der Verwaltung und dem Betrieb der Boeing 737 Flugzeuge. Weiterhin steht darin, das Flugzeug war lange mit einem Problem mit der Schubregelung geflogen worden. Die Piloten hatten eine höhere Arbeitsleistung, da sie die Schubhebel für das linke und das rechte Triebwerk unabhängig voneinander bedienen mussten. Und als letztes steht eben noch darin, die forensische Untersuchung ergab Alkohol im Gewebe des Kapitäns. Verschiedene Probegruppen deuteten auf einen Blutalkoholspiegel von eben 0,5 Promille oder einem 1,1 Promille hin. Das war ja das, was ich eben schon sagte. Die Versicherung von Aeroflot zahlte bis zu 2 Millionen Rubel pro Opfer an die Angehörigen und umgerechnet sind das etwa 22.000 Euro. Vom Staat gab es umgerechnet etwa 300 Euro. Auch wenn wir wissen, ich meine, dass kein Geld der Welt den Verlust jemals mindern könnte. Ab diesem Moment untersagte Aeroflot der Aeroflot Nord die Nutzung ihres Namens und stellte sofort alle Flüge für sie ein. Aus Aeroflot Nord wurde, wie vorhin schon gesagt, NordAvia und fliegt seit 2019 eben unter dem Namen SmartAvia. Und jetzt wären wir eigentlich schon am Ende, aber ich möchte noch mal kurz auf die Bahngleise zu sprechen kommen. Denn hier ist die 737 ja draufgestürzt. Und auf über hunderte Meter wurde nicht nur die Oberleitung, sondern auch die Gleise und das elektronische Kommunikations- und Steuersystem beschädigt. Alle Züge mussten daraufhin umgeleitet werden und es dauerte ein Jahr, bis wieder alles regulär und planmäßig fahren konnte. Ja, so, und damit sind wir dann jetzt auch am Ende. Ihr bekommt noch ein paar Outtakes von mir. Genau, lasst mir gerne ein Feedback da. Ich hoffe, in meinem Fieberwarnkopf hat das alles so hingehauen. Ich bin wirklich noch nicht fit, aber ich wollte euch jetzt nicht noch länger warten lassen, vor allem, weil ihr ja so gar keine Ahnung hattet, was los ist oder warum keine neue Episode kam. Genau, in diesem Sinne, bleibt gesund. Und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen. Tschüss. Und während der bestehenden Sowjetunion wurde im Jahr 2009 in NordAvia umbenannt. NordAvia. Anhand von Ausdrucken der Radarbilder kann er den Mittlern 25 Sekunden lang